Seit ChatGPT und Artificial Intelligence haben wir eine Entwicklung von Intelligenz, die uns etwas voraus hat. Die große Gefahr von künstlicher Intelligenz besteht nur darin, wenn wir auf dem Bewusstseinslevel von 1730 oder 1850 bleiben. Und wenn man dann meditiert und auch über das Bewusstsein lernt, dann kann man quasi lernen, Dinge zu lösen, Hindernisse zu lösen, die vielleicht die Haupthindernisse sind, die wir als Menschheit im Moment haben.
Für die heutige Episode bin ich ins Allgäu gereist, und zwar ins Zen-Kloster Buchenberg, und hatte die Möglichkeit, mit dem Zen-Meister Hinerk Polenski Tee zu trinken.
Cheers.
Cheers, mein Lieber.
Machen wir das in Japan?
Nein, auf keinen Fall.
Keinen Fall.
Riesen Drama geben
jetzt. Gell?
Alte Tassen, 300 Jahre alt und so.
Hinerk praktiziert seit über 40 Jahren Meditation und geht den Zen-Weg.
Zen ist die Praxis, sich selbst zu befreien, zu erkennen, wer bin ich wirklich? Was ist mein wirklich tiefstes Wesen? Also der Weg zum Wesentlichen, das ist Zen.
Und über genau diesen Weg sprechen wir heute in dieser spannenden Episode. Schnall dich an, lehn dich zurück. Ich sage herzlich willkommen hier bei Human Elevation, Hinerk Polenski.
Diese Tees sind gut. Du machst auch die Erfahrung, dass wenn du morgen einen Tee trinkst und dann in die Meditation gehst, dass du eine bessere Qualität vom Sitzen, von der Meditation hast?
Es ist so, dass schon in China, also vor dem 11. Jahrhundert, der Tee als Heilmittel benutzt wurde und von den Mönchen so gezüchtet, dass quasi wir in eine Erdung kommen. Das heißt, oben entspannt, leicht. Und nach unten in die Erdung. Wenn man Espresso trinkt, ist genau andersrum. Bong, oben ist man angespannt und lustig. Und unten hat man kein Gefühl. Das ist eigentlich der Sinn. Und dementsprechend muss man den Tee auch kochen.
Ja, ich finde es super spannend. Ich habe ja im Vorgespräch schon erzählt, dass ich lange Kaffee getrunken habe.
Ja.
Und ich aber gespürt habe, dass der Koffein irgendwie ein bestimmtes Level ganz sanft von Unruhe auslöst.
Ja.
Von Stress im System.
Ja. Ja.
Und dann bin ich auf Grüntee gewechselt. Und das ist genauso, wie du sagst. Es zieht mich hierher, ich komme mehr hier und in der Meditation mehr zu mir, habe ich das Gefühl. Das zieht mich etwas mehr in mich selbst hinein, mehr Klarheit, Wachheit,
ja.
Und gleichzeitig aber nicht dieses Nervöse, was das Koffein in mir manchmal ausgelöst hat. Ja,
spannend. Es liegt daran, da sind über 2400 Stoffe drin. Wenn ich Ascorbinsäure nehme, Vitamin C gegen Erkältung, ist das was anderes, als wenn ich mir eine richtige Zitrone mit Honig mache, weil es sind auch tausende von Stoffen drin. Und hier gibt es einen Stoff, der ist Thein, der macht auf, Wachheit, Klarheit. Und Theanin ist ein Stoff, der uns entspannt gleichzeitig. Und so entsteht so eine ganz ruhige Welle. Nicht so ein Dong, Ekpressi,
ja, genau.
Dong, total müde und wieder ein Kaffee. Und dann ist dann so eine Spirale und am Ende ist man dann nachmittags total müde. Ne?
Spannend, spannend. Ich finde auch, Kaffee ist eine der meist unterschätzteste Substanz. Die Leute trinken es einfach, jeden Tag, damit sie wach sind. Aber es ist schon eine psychedelische Substanz, die auch was macht mit einem.
Mhm.
Und wenn du da das Bewusstsein dafür nicht hast, so in einem Kreislauf bist, ich weiß nicht, was glaubst du, ist es dann noch gesund?
Nein, es ist auch sehr schade. In Japan gibt es eine Kultur des Kaffeetrinkens mit der Hand malen und dann haben die so spitze Filter aus Porzellan und dann wird jede Tasse einzeln sozusagen aufgebrüht. Und wenn ich einen Kaffee mache, dann nur in dieser Form. Und dann auch nur einen Kaffee am Tag, den man so zelebriert. Also ich trinke vielleicht einmal in der Woche einen richtigen Kaffee. Meistens dann aber ein Espresso.
Hm. Wann bist du heute aufgestanden? Weil mich interessiert natürlich so ein Zen-Meister, wann steht der auf und
ja.
Wie sieht so ein Alltag
ja.
von dir jetzt hier in diesem wunderschönen
ja.
Kloster aus? Also herzlichen Dank auch für die Einladung an dieser Stelle.
Große Freude, wirklich.
Ja, es ist wirklich schön und wir haben auch also schönes Wetter, weil es ist weiß draußen. Das finde ich immer schön. Und trotzdem grün.
Ja.
Das ist das, was ich am Frühling mag. Bei mir, wenn ich rausschaue, dann sehe ich, das Grün wird immer grüner.
Ja.
Jetzt.
Ja.
Und gleichzeitig, wenn es wieder schneit, dann das Weiß noch in den Bergen. Wunderschön, diese Farben.
Ja, das finde ich auch. Ich stehe nach 7 Stunden Schlaf auf. Und in dem Moment, wie ich aufwache, gucke ich, wer wacht da eigentlich auf. Ich habe festgestellt, dass es mir gelingt, den Tag über in einer tiefen Entspannung zu sein, wenig zu denken, sehr in meiner Mitte. Und entdecke seit 3 Jahren, dass das Träumen, ich würde fast sagen, eine eigene Dimension von Wirklichkeit hat. Früher habe ich gedacht, man ist lebendig, ist wach am Tag und dann träume ich und das ist eben wieder zu. Aber ich merke, Träume beeinflussen den Tag, nicht nur der Tag, die Träume. Und deshalb mache ich erstmal eine Übung, indem ich aufwache und schaue, welche Gefühle sind gerade da. Also was was ist das, aus dem sich mein Ego jetzt rekonstruiert? Und so, ist da eine Spannung, ist da eine Unsicherheit, ist da eine Kraft, eine Energie, eine Unruhe und so weiter? Und die schaue ich an, so wie sie ist, und lasse sie transparent werden. Und dann entsteht eine tiefe Ruhe. Dann stehe ich auf und gehe in eine Meditation, die ist Hara-Meditation, also Unterbau, Samurai-Style, so Power, ne? So Good Morning, so. Und danach gibt es einen Tee und dann mache ich Stretching. Und danach mache ich Körper-Geist-Training, das ist so eine Mischung zwischen Qigong und Kung-Fu. Und danach mache ich ein bisschen Krafttraining. Und dann beginnt der zweite Tee. Und während der zweite Tee kocht, gehe ich in eine Meditation, die nenne ich Teewasser-Meditation, die nur der natürliche Zustand des Geistes ist klares Licht. So. Mhm. Und dann bin ich bereit für den Tag. Und deshalb bin ich froh, mir das selten zu sprechen, weil manchmal brauche ich dafür 2 Stunden, manchmal auch 3, 4. Mhm. Aber dieses tägliche Training, das ist sehr wichtig.
Dann nimmst du dir den Raum dafür.
Muss ich natürlich. Klar, wenn ich dann sehr früh einen Termin habe, muss ich sehr früh starten. Und wenn ich keinen Termin habe, starte ich meistens 7, 8 oder so. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die hier zuschauen und zuhören, sich die Frage stellen, Zen, was ist das denn überhaupt? Weil es ist schon auch eine komplexe Geschichte. Ist ja, da gibt es ganz viele verschiedene Zweige. Mhm. Und vielleicht, dass du uns einfach mal mitnimmst, was ist Zen? Ist es eine Religion? Ist es eine Philosophie? Ist es beides? Ist es gar nichts? Mhm. Ist es eine Praxis? Was ist es?
Zen ist japanisch und im Chinesischen heißt es Chan und Chan heißt auf Sanskrit Dhyana. Im Ende heißt es Meditation. Dhyana ist Sanskrit, heißt Meditation. Dhyana, Chan, Zen. Das heißt, in erster Linie ist Zen eine Praxis. Es ist der Urzustand unseres Seins und somit auch keine Religion. Eine Religion ist ein Beliefssystem. Man glaubt an irgendwas, eingebunden in ein kulturelles System, auch richtig und interessant. Aber das ist nicht Zen, sondern Zen kann ein spiritueller Weg sein für einen Christen, für einen Moslem, für jemand, der meinetwegen auch Atheist ist oder Materialist. Jeder entdeckt sozusagen sein eigenes Wesen. Und Zen ist die Praxis, sich selbst zu befreien, zu erkennen, wer bin ich wirklich? Was ist mein wirklich tiefstes Wesen? Also der Weg zum Wesentlichen, das ist Zen.
Ja, ich finde, das hast du sehr schön beschrieben, weil ich bin auf die ganzen Weisheitstraditionen, respektive die Praktiken gekommen, durch die Weiterentwicklung, die Selbstverwirklichung. Und was ich festgestellt habe, ist, wir haben das allererste Mal in der Geschichte der Menschheit, haben ja Zugang zu sämtlichem Wissen.
Hi.
So. Das ist wirklich genial, von Großartig. Ost, West, ja. Nord, Süd.
Ja.
Und dann bin ich darauf gestoßen, dass die westliche Psychologie unglaubliche Errungenschaften gemacht hat.
Ja.
Freud, C.G. Jung, Psychoanalyse, Schattendynamiken. Ja. Und dann habe ich aber gecheckt, oh ja, krass, aber auch der Osten, wie zum Beispiel Zen, durch die Meditationspraktiken tiefe Erfahrungen gemacht haben über den menschlichen Geist und Körper und das Bewusstsein. Und dass es absolut Sinn macht, dass wenn man sagt, man möchte sich ganzheitlich entwickeln, dass man beides miteinander integriert.
Unbedingt.
Weil, ja, unbedingt.
Das ist ganz wichtig. Jede Kultur muss sozusagen ihren eigenen Weg zur Meditation entwickeln. Als Dhyana-Buddhismus nach China kam und zu Chan-Buddhismus wurde, hat es sich völlig verändert. Es ist sehr bodenständig, sehr praxisorientiert geworden. Von China nach Japan ist es nochmal vereinfacht. Und hier, glaube ich, im Westen geht es darum, wir sind eine andere Kultur. Das heißt, wir sind individueller. In Asien ist eine sehr starke Gruppenkultur. So Nägel, die rausgucken, werden reingekloppt. Dementsprechend wird auch die Meditationspraxis häufig im Osten wenig Rücksicht auf das individuelle, psychische, auch Traumata und solche Dinge spielen in diesen Traditionen kaum eine Rolle. In der Dynamik geht es dort, aber wenn wir das hierher bringen, geht es nicht. Das heißt, hier ist es wichtig zu gucken, was ist die Essenz unserer Kultur. Und das ist das Individuelle und damit aber auch das Kreative, Neugierige und aber auch die damit verbundenen anderen Hindernisse, die wir haben, die Asien inzwischen auch hat, weil die Zivilisationen ja sich angleichen.
Ja.
Aber die moderne Psychologie seit 20, 30 Jahren hat quasi auch den Kontakt zum Osten gesucht. So die transpersonale Psychologie, Asakyoli und auch die moderne Traumatherapie, Somatic Experience, ja. Divine und Redemann und so, sind gigantische Sprünge um Hindernisse aufzulösen. Ich will jetzt nicht despektierlich in meinem eigenen Weg und dem Weg des Buddhismus sein, aber in dem alten Buddhismus ist das einzige Antwort auf ein Gefühl, das Gefühl zu unterdrücken oder das Gefühl abzuschneiden und in einer sehr starken Praxis versuchen, da durchzukommen. Das funktioniert, aber es ist nicht der ideale Weg.
Ja.
Es ist erstmal wichtig, um wirklich Freiheit zu erlangen. Also Erleuchtung ist nichts weiter als ein Wort für eine vollkommene Freiheit von mir, von allem und Freiheit in mir selber. Und dazu muss ich alles kennen, was ich bin. Und wir haben auch gerade in diesem Land, in Deutschland, nicht nur Traumata, die wir individuell haben, durch Eltern oder so, sondern ja auch kollektive Ebenen. Und die zu erkennen, ist auch teilweise ein schmerzhafter Prozess. Und manchmal kann es dazu kommen, dass der Sendenweg oder Meditationsweg noch nicht gehbar ist. Und dann braucht es eine Therapie, was denn nicht ist. Und dann ist es sehr wichtig, nicht zu irgendeinem Weisheitslehrer zu gehen und irgendwie da so durch, sondern wirklich zu sagen, okay, es gibt in mir eine Dimension von Traumata und da gehe ich jetzt in Somatic Experience, also und versuche über den Körper diese Dimension der Traumatisierung aufzulösen und damit ein Hindernis aufzulösen, was den Meditationsweg total leicht macht. Also die Ehe, sage ich mal, von moderner Psychologie, und ich modern betone ich, weil in den letzten 20 Jahren sehr viel passiert ist.
Ja, also definitiv.
Und sagen wir mal, seriösen alten spirituellen Wegen ist meiner Meinung nach der ideale Weg.
Mhm. Wie bist du das allererste Mal in Berührung gekommen mit Zen oder mit Meditation? Wie warst du da? Und was war so der Impuls dafür? Was ist da passiert?
Ich hatte einen verrückten Großvater, der Sanskrit konnte und auch Chinesisch studiert hat, der einerseits faszinierend war, andererseits natürlich auch ein Kind dieser Zeit. Also auch, es ist ja eine schwierige Zeit, aus der diese Generation kommt. Das hat mich so ein bisschen auf Distanz gehalten. Und gleichzeitig hatte er aber auch etwas Magisches. Und das hat mich irgendwie schon berührt. Und mit 6 Jahren war ich mit meiner Schwester spielen und hatte plötzlich eine Öffnung von großem Geist. Und habe dann ab meinem 6. Lebensjahr das Gegenüber dazu gesucht, was ich dann im Kindergarten und mit den Menschen um mich herum und auch Freunden nicht gefunden habe. Das war auch ein schwieriger Weg. Das war auch ein Weg von Einsamkeit, bis ich so mit 13, 14 festgestellt habe, huch, das ist ja ein riesiger Weg. Ich habe dann Suzuki, die große Befreiung gelesen, Kablo, die 3 Pfeile des Zen oder tibetische Grundlagen der tibetischen Mystik. Ne? Da oben steht es. Govinda, ne? Lama Govinda.
Ja, sag mir nichts.
Geniales Buch. Und da habe ich gemerkt, hier ist ein riesiger Weg. Und dann habe ich mit 13, 14 angefangen, ganz langsam zu meditieren. Und mit 17 hatte ich dann das Glück, 2 Lehrer, also so Low-Level-Trainer, aber für mich völlig ausreichend, 2 Lehrer zu haben. Und bin einerseits den Raja-Yoga-Weg gegangen und den Zen-Weg gleichzeitig in einer Zeit. Und ich profitiere heute auch noch immer von diesem Yoga-Weg, also Meditations-Yoga.
Okay, du hast 2 Wörter gesagt, die ich gerne ein bisschen mit dir anschauen würde. Zwar einmal, du hast die Erfahrung gemacht vom großen Geist und dann hast du davor noch Erleuchtung gesagt. Und lass uns ein bisschen in diese Begriffe reingehen, was du denn damit meinst, weil hier draußen gibt es ja
Millionen.
Ganz viele verschiedene Interpretationen und ich finde es immer interessant zu schauen, wenn du das sagst, was meinst du und können wir das für die Leute, die jetzt nicht wissen, von was sprechen die, können wir denen erklären, wie diese Erfahrung ist?
Ja.
Was war passiert in einem?
Grundsätzlich ist es so, dass Meditation der Weg ist zu sich selber und damit Erfahrung zu machen von Potenzialen in uns. Und das Öffnen von Kraft und Potenzialen ist immer verbunden mit Freude. Das heißt, dass ich selber mache auf dem Meditationsweg Erfahrungen. Diese Erfahrungen können auch sehr groß sein, wie zum Beispiel ein inneres Licht, eine große Liebe, eine Glückseligkeit, die uns auch erschüttern existenziell. Und dafür wird sehr schnell das Wort Erleuchtung gebraucht und ist es aber nicht. Denn das, was Zen meint und wo Zen hingeht, ist, da trifft das Wort Erleuchtung nicht, weil Erleuchtung immer eine Dimension hat, wo ich eine Erleuchtung habe und eine gigantische Erfahrung habe und solange ein Ich eine Erfahrung habe, kann ich nicht frei sein. Denn die Freiheit besteht darin, dass dieses Ich so gar nicht existiert. Das ist eine sehr kleine Dimension von Bewusstsein, die durch unsere Gesellschaft, durch unser System konstruiert ist, zu sagen, ich bin ich, ich bin aber nicht das Mikro und du bin ich auch nicht. Außer plötzlich ist eine Liebe zwischen uns und dann spüren wir diese Verbindung. Und dann dürfen wir das sagen, aber zu sagen, ich bin dieser Fußboden oder dieses komische Plastikband, das wäre seltsam. Und diese Begrenztheit, die kann sich in der Meditation öffnen und wird offener, weiter Raum, liebevoll, aber ist immer, immer auch die Erfahrung des Ichs. Wirkliche große Befreiung, von dem auch das Yoga-Gespräch, der Vipassana-Samadhi oder Satori im Zen, ist die Abwesenheit dieser Begrenzung des Ichs und die Erfahrung von der Purheit vom Bewusstsein in diesem Moment, jetzt.
Also reines Bewusstsein.
Hey. Mitten hier, jetzt in dieses, jetzt hier und also in diesem Moment. Ja.
Ich finde es sehr spannend, weil in der Bewusstseinsforschung gerade sehr viel geforscht wird.
Da freue ich mich sehr drüber.
Ja, ich mich auch. Ich weiß nicht, ob dir Professor Metzinger was sagt, Thomas Metzinger. Der hat gerade ein Buch rausgebracht, und zwar Die Elefanten und die Blinden, in dem er dieses reine Bewusstsein erforscht und ganz viele verschiedene Studien gemacht hat, also verschiedene Langzeitmeditierende befragt hat, wie es sich denn anfühlt, die Erfahrung des reinen Gewahrseins, reines Bewusstseins zu machen. Und was ich super spannend finde, ist, weil er ein Akademiker ist und er bringt das jetzt langsam in die akademische Wissenschaft mit.
Sehr gut.
Das ist so wichtig, weil ich finde, natürlich, wir machen Wissenschaft und wir erforschen die ganze Materie und es gibt ganz viele verschiedene Wissenschaftszweige. Aber ich stelle mir immer so die Frage, naja, mit was erleben wir denn alles? Ja, durch unser Bewusstsein.
Hey, das so, es gibt ja nichts. Mit was erleben wir das Bewusstsein? Das ist eine sehr wichtige Frage.
Du kannst ja nicht irgendetwas erfahren außerhalb deines Bewusstseins. Das geht ja nicht.
Wenn wir das außerhalb des Deines streichen, dann sage ich ja.
Außerhalb vom Bewusstsein.
Bewusstsein ist nichts zu erfahren. So, ja.
Genau. Und darum finde ich es unglaublich wichtig, dass wir dieses Phänomen und diesen Aspekt der Wirklichkeit, dass wir den erforschen und in die Akademik reinbringen.
Es ist gigantisch wichtig, weil wir als Menschheit, glaube ich, vor einer Herausforderung stehen, die aber auch sehr positive Impulse hat, nämlich wir können so nicht weitermachen. Wir haben seit 250 Jahren eine industrielle Revolution, die uns technologisch überholt, weil wir im Bewusstsein der letzten 250 Jahre uns nicht weiterentwickelt haben. Als wir die Dampfmaschinen entwickelt haben, haben wir nicht gedacht, wir müssen unser Bewusstsein weiterentwickeln. Beim Auto, beim Fernseher, beim Flugzeug, der Rakete auch nicht. Beim iPhone konnte man vielleicht schon sagen, hey, aber seit ChatGPT und Artificial Intelligence haben wir eine Entwicklung von Intelligenz, die uns etwas voraus hat. Zwei Dinge nämlich. Das erste ist, wie Max Tegmark sagt, Leben 3.0. Die einfachste Form von Leben ist eine Zelle, die hat ein Programm und hat einen Körper. Eine Hardware, die können sie nicht ändern. Wir Menschen haben eine Hardware, die wir nicht ändern können, aber wir können unser Programm ändern. Wir können eine andere Meinung haben, wir können eine andere Sprache sprechen. Und drei ist, eine Intelligenz zu haben, die ihre Hardware und ihre Software ändern kann. Und vernetzt ist. Und der Hauptpunkt ist, dass wir nicht vernetzt sind. Wir sind nicht verbunden. Und diese Nichtverbundenheit ist die Herausforderung der Menschheit, nämlich durch die Öffnung ihres Bewusstseins festzustellen, dass wir verbunden sind. Das heißt, die große Gefahr von künstlicher Intelligenz besteht nur darin, wenn wir auf dem Bewusstseinslevel von 1730 oder 1850 bleiben. Dann wird etwas passieren um uns herum, das man digitale Singularity nennt. Digital Singularity, die bedeutet, dass die Entwicklung künstlicher Intelligenz einen solchen Schub nimmt, dass die Geschichte der Menschheit dahinter nicht mehr sichtbar ist. Also die Menschheit ist nicht weg, aber man kann sie nicht mehr, man kann nicht mehr sagen, die Menschheit geht den und den Weg. Und das passiert genau jetzt. Also wir sind meiner Meinung nach in dieser Singularität drin. Und deshalb ist es immens wichtig, dass wir Menschen uns mit dem beschäftigen, was unser Essenz ist, Bewusstsein.
Meine Freunde, kurze Unterbrechung, bevor es auch gleich wieder weitergeht. Wahrscheinlich hast du schon mitbekommen, vielleicht auch nicht. Ich habe ein neues Buch geschrieben, Erfolgreich und endlich glücklich. Dein Weg zu einem sinnhaften und erfüllten Leben ohne auf deinen Erfolg zu verzichten. Dieses Buch richtet sich an alle High-Performer und solche, die es werden wollen, an alle freiheitsliebende, erfolgshungrige Menschen, die mehr vom Leben haben wollen, die mehr erleben und sein wollen als der Durchschnitt. In diesem Buch lernst du Schritt für Schritt beide Welten, das Erfolgreichsein und Glücklichsein, harmonisch miteinander zu verbinden. Du kannst das Buch ab sofort für 12,90 Euro inklusive Versandkosten bestellen. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Viel Freude beim Lesen und jetzt lass uns weitermachen mit der Episode.
Was beschäftigt dich so als Zen-Meister am meisten? Jetzt außer natürlich, dass du hier dein Zentrum weiter aufbaust. Was ist das, was dich so am meisten beschäftigt, umtreibt?
Ich würde genau sagen, diese Verbindung. Ich erlebe, dass immer mehr Menschen geboren werden, die sehr sensibel sind. Also eine höhere Fläche von Wahrnehmung als die Menschen davor. Aber durch ihre Eltern, die diese kleinere, durch die Eltern, die sagen wir, einen schmaleren Rahmen von Erfahrung haben, ihren Kindern nicht zeigen können, dass diese breitere Form mehr bedeutet. Mhm. Also Kreativität, Kraft, Energie und so weiter. Und die Kinder erleben das als Fremdraum und erleben sich als anders und manchmal als anders als andere. Und dann kann das umkippen, diese Sensibilität, dass man denkt, man ist sensibel und fühlt sich schwach. Ja. Und erkennt nicht, oder man denkt, man hat ein Herz und man kann die Gefühle anderer wahrnehmen. Ich spüre die Atmosphäre einer Gruppe und gleichzeitig fühle ich mich nicht geschützt. Und ich weiß nicht, was mein Gefühl ist, was das Gefühl des anderen. Und dadurch kann sowas sogar ein Problem werden. Und für diese Menschen Raum zu geben, das ist mein Anliegen. Denn es ist ganz einfach, wenn man diesen Menschen zeigt, dass sie, wenn sie sich in den Körper erden, dieses größere Bewusstsein, sich, diese höhere Sensibilität, etwas ist, das von alleine sich über die Verbindung mit dem Körper erdet. Und wenn man dann meditiert und auch über das Bewusstsein lernt, dann kann man quasi lernen, mit mehr Weite, Offenheit, Kreativität, mit einem anderen Bewusstsein kurz, Dinge zu lösen, Hindernisse zu lösen, die vielleicht die Haupthindernisse sind, die wir als Menschheit im Moment haben. Wir sind nämlich in einer sehr, sehr krassen Begrenzung und auch in einer Gefahr. Und es werden immer mehr Wesen geboren, die das Potenzial haben, dieses Problem zu lösen. Und meine Aufgabe ist nicht, diese Herausforderung der Menschheit zu lösen, dass wir vermessen, oder diese Enge, in die wir gerade hineinkommen, sondern die Menschen zu unterstützen, die dieses Problem lösen können. Frei von Ideologie und Politik natürlich. Mhm. Das brauchen wir nicht dafür.
Und wie kann da Zen unterstützen?
Indem wir selber unser Bewusstsein einfach nur ein Stück weiten. Wenn ich in einer Enge bin, Enge Beispiel, ich habe Angst. Mhm. Ich habe erlebt, wenn ich mein Herz öffne als Kind, habe ich vielleicht eine Mutter, die sagt, wenn du nicht geboren worden wärst, hätte ich deinen scheiß Vater nicht geheiratet. Und das gibt es immer als Kelle. Dann erlebe ich als Kind die Liebe zu meiner Mutter und gleichzeitig diese Ablehnung. Und Herz und Liebe werden verbunden mit Schmerz. So. Und zu erleben, dass wir aus dieser Enge rauskommen, das ist Meditation. Also wenn es jetzt nicht eine schwere Traumatisierung ist, dann müssen wir sagen, da braucht es noch den Psychologen. Aber wenn das eher so eine Programmierungsebene ist oder einfach nur die Enge meines Ichs in, so zu weiten, dann fällt diese Angst ab und dann spüre ich den anderen auf einmal. Also es ist keine Gefahr. Ich bin nicht schwach dadurch, dass ich dem anderen begegne. Sondern es ist wunderschön erstmal. Und im Zen lernt man auch, wenn der andere, sagen wir mal, einem das Fell über die Ohren ziehen will, dann ist Bushido die Antwort, dass ich in einem Zustand vollkommener Klarheit, Mitgefühl und Mitte durchaus in der Lage bin, die Waffe zu ziehen.
Mhm. Also deine Grenzen kennst und dir auch richtig zu denen stehen kannst.
Und wir können Grenzen setzen. Ja. Das ist genauso wichtig. Das ist der männliche Aspekt, grenzsetzend.
Ist auch das Schwert. Ich habe gesehen, du hast ja hier drei Schwerter hier. Zwei aus Holz und ein richtiges.
Nee, und alles aus Holz. Okay. Ich trainiere nicht mit Klingenwaffen. Das ist, für mich ist das ein Weg, sich selbst zu besiegen. Mhm. Und das ist ganz privat. So, um die Einheit von Körper und Geist zu trainieren.
Und es hat ja auch ein symbolisches Bild nochmal. Ich kann das Schwert ziehen und die Grenze setzen.
Ja,
genau. Das heißt, ich kann mich.
Fokus. Das ist Yang. Natürliche Männlichkeit ist die Fähigkeit der Fokussierung und auch des grenzsetzenden, weggebenden. Das ist wie ein Fahrzeug sozusagen. Das ist die männliche Energie, die in Männern und Frauen gleichermaßen existiert.
Mhm. Ja, ich finde es sehr wichtig, dass wir auch die Erfahrung machen, dass wir sanft sein können, weich, offen, aber gleichzeitig eben auch bam, hart. So.
Ja.
Und ja, ich finde, das ist ein gutes Symbol mit dem Schwert.
Ja. Der Zen-Weg ist immer ein Weg von Körper und Geist, die Einheit von Körper und Geist. Ohne Körper können wir keine Freiheit erlangen, sondern es ist eine vorgestellte Freiheit des Geistes. Und die existieren, wollen wir jetzt natürlich durch diese Geräte, wollen wir quasi eine Realität, in der wir nicht leiden, keinen Körper haben und irgendwas uns vorstellen. Mhm. Aber dieser Körper bleibt. Und er wird immer alt und hat Probleme oder auch nicht. Auf jeden Fall ist Freiheit ohne Körper nicht möglich.
Ja, ich sehe das auch so. Was ich spannend finde, ich denke, heute mittlerweile kann man die Wirksamkeit von Meditation nicht mehr leugnen, weil es gibt ganz viele Studien.
Ja.
Ich sage immer, es ist ein Anabolikum für alles.
Hi.
Ich habe letztens gerade eine Studie gelesen, dass sogar der IQ durch das Meditieren steigen kann.
Die Entwicklung von Gehirnzellen, auch im höheren Alter, findet durch Meditation weiter statt. Also man entwickelt mehr Bewusstsein und auch Intelligenz, obwohl man älter ist.
Ja, super, gutes Anabolikum.
Ja.
Jetzt gibt es viele Leute, die das hören, ja, und sagen, na gut, ich würde gerne mal auch starten mit Meditation und vielleicht starten sie irgendwo mal, haben eine geführte Meditation und hören aber dann wieder auf, weil es vielleicht anstrengend ist oder weil sie glauben, naja, wenn ich jetzt meditiere, dann muss es ja eigentlich ganz still sein, weil ich will ja in die Stille. Aber sie merken, dass es überhaupt nicht still ist, sondern dass es erstmal sehr laut ist. Sehr viele Gedanken und unangenehme Gefühle, die vielleicht kommen.
Dinge, vor denen wir weglaufen auch oder schützen wollen.
Genau. Und was empfiehlst du diesen Leuten, die sich vielleicht noch nie wirklich auf Meditation eingelassen haben, genau aus diesen Gründen?
Ich denke, erstmal ist es wichtig zu schauen, was ist überhaupt Meditation. Heutzutage, es gab eine kleine Studie im ARD, wo geschrieben wurde, dass Meditation auch Schattenseiten haben kann. Und ich wurde dazu gefragt, was ich dazu denke. Und ich habe gesagt, das ist so. Weil es gibt Dinge, gerade in diesem Suchen nach Sensationen und Esoterik, die als Meditation verkauft werden, die nichts weiter sind, als irgendeine sensationelle Erfahrung zu machen. Das geht, sagen wir mal, krasse Meditationstechniken bis hin Dinge, die man macht, die mit Meditation nichts zu tun haben, bis hin in den Bereich von Microdosing und Meditation. Und das sind Dinge, die kann relativ schnell auch ein Problem werden. Wirkliche Meditation der Alten, Yoga, Zen, tibetischer Buddhismus, ist immer eine Ebene, wo Körper und Geist eine Einheit bilden. Und Stück für Stück den Körper mitnehmen, heißt auch Stück für Stück eine feste Basis haben gegenüber Gefühlen und Dingen, die wir vielleicht noch nicht akzeptieren wollen, dass wir das sind, dass es irgendwo eine Scham gibt, irgendwo eine Reue, irgendwo ein Wunsch, den man sich nicht traut und das ausschließt. Und wenn ich das nur Meditation verstehe als eine geistig-mentale Übung, dann bin ich immer einer Fragilität. Eine Fragilität, nämlich wo eine Emotion dieses ganze Geistsystem auf den Kopf stellt. Weil Emotionen sind nicht so, wie wir denken, dass man durch die Welt spaziert und Hallihallo und das Wetter ist schön und plötzlich springt ein Tiger aus dem Busch. Wir sind eine Fighting-Energie. So, ne? Wo ist mein Speer? Oder irgendetwas passiert und wir sind traurig, sondern unser Ich ist ein permanenter Zustand von fühlenden, ganz subtilen Emotionen. Und in dem Moment, wie ich nur im Geist bin, bin ich diesen Gefühlen, die das sind, auch ausgeliefert. Erst wenn ich in den Körper gehe, und mich ganzheitlich, leiblich erlebe, entsteht eine Erdung. Und deshalb ist der Schlüssel die geerdete Meditation. Wenn wir das alte Yoga angucken und die anderen Linien, sehen wir immer eine gleiche Haltung, die immer sozusagen die Knie am Boden sind, also immer so ein Dreieck bildet, was Erdung bedeutet und den Körper eben mitzunehmen. Das ist immens wichtig. Und wenn ich so eine Meditation mache, dann geht es darum, dass ich das ausprobiere und jetzt ist es vielleicht auch mal am Anfang anstrengend, aber es ist nachhaltig. Es ist wie Krafttraining.
Mhm.
Am Anfang,
vergleiche die Sache mir gerne.
Es ist wirklich fast ähnlich. Du weißt, du
liebst sehr Bodybuilding. Sehr ähnlich, wirklich sehr ähnlich.
Ich liebe auch Bodybuilding. Und es ist ein schönes Gefühl, Liegestütze zu machen und so 100 Stück. Ich hatte jetzt meinen Unfall, aber früher vor einem Jahr haben wir noch 100 Stück gemacht. So. Und sich hinzusetzen dann. Also Liegestütze, Sazen. Das ist das wunderbare Mittel.
Ja.
Und die Kraft in sich zu spüren. Und dann nehmen wir den Körper mit. Zen ist nicht nur Körper und Geist mitzunehmen, sondern die ganze Welt. Das ist das große Ziel.
Ich finde es auch interessant zu sehen, beim Bodybuilding, da gehst du ins Training und du trainierst, jetzt sagen wir mal 3, 4, 5 Wochen und dann merkst du vielleicht noch nicht wirklich einen großen Unterschied. Mhm. Vielleicht fühlst du dich besser nach dem Training, klar. Aber wenn du es dann mal ein halbes Jahr durchziehst, ein Jahr durchziehst, auf einmal merkst du, oh krass, mein Körper verändert sich. Guck in den Spiegel, größeren Bizeps, ja, habe mehr Kraft, ich kann mehr Gewicht entnehmen. Und bei der Meditation ist es auch so. Also am Anfang, da startest du rein und dann ist es vielleicht anstrengend. Und wenn du aber dran bleibst, dann wird es immer leichter. Leichter und du kommst mehr rein und dann auf einmal merkst du, wie du durch den Alltag gehst und mehr Dinge wahrnimmst in dir und auch außerhalb von dir.
Absolut.
Für mich ist es ein bisschen so, wie wenn das Leben auf einmal mehr Farben bekommen hat.
So, bumm. Das ist so, genau so ist das.
Ich gucke jetzt auf einen Schwarz-Weiß-Bildschirm und auf einmal, natürlich langsam, schrittweise, 4K.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja.
Ich finde, das alleine ist es schon wert, sich auf Meditation einzulassen. Das alleine schon, dass man mehr vom Leben kriegt irgendwie, man hat mehr davon. Was würdest du sagen, was sind denn weitere Vorteile, die du auch mit deinen Schülern und Schülerinnen immer wieder siehst an den Schülern, die ins Leben kommen, wenn man sich auf eine Meditationspraxis einlässt oder eben jetzt auf Zen?
Wir müssen uns mal anschauen, was ist eigentlich die Essenz von Zen, wenn wir mal den Gründer, also den ersten alten Lehrer nehmen, Shakyamuni Buddha selber. Dann ist die Essenz der Meditation, Leiden aufzulösen. Seine Aussage ist, Leben ist leidbehaftet, es ist wie eine Schlange. Man kann den Schwanz einer Schlange nicht anfassen, ohne dass der Kopf auf einen zukommt. Und so ist es auch mit oberflächlichen Begierden. Und zu schauen, was verursacht Leiden und durch Meditation zu erkennen, es gibt einen Zustand, der ich selber bin, der frei von Leid ist. Das ist die These, das ist der Anspruch von Zen-Buddhismus. Und durch Meditation das zu erfahren, in einen Zustand zu kommen, wo ich erkenne, was ist Leben und was ist Tod, wer bin ich, was bedeutet eigentlich Leid und für einen Moment in eine große Weite zu kommen, in dem sich das auflöst.
Und was verändert sich da im täglichen Leben bei den Menschen?
Das ist ein Geheimnis. Das Geheimnis ist, wenn ich Zen übe, denke ich, ich ändere mich. Aber viel, viel mehr ändert sich auch meine Welt. Alles, was wir hier sehen um uns herum, ist Karma. Das ist, solange du lebst, solange ich lebe, sind wir dabei, das hier alles zu bauen, immer wieder. Du bist hierher gefahren, es gibt hier Dinge um uns herum, die einfach ein Teil von unserer Geschichte sind. Und wenn der innere Weg klar ist, fange ich anders mit der Realität umzugehen. Also ich integriere das. Das heißt, wenn wir diesen Begriff nochmal Erleuchtung nehmen oder Befreiung, ich befreie nicht nur mich, sondern ich befreie auch die Menschen. Erstmal befreie ich auch die Menschen von meiner Enge. Ich gehe durch den Wald, wunderschön, und auf einmal sehe ich ein Objekt der Begierde. Ja, eine schöne Frau, ein schöner Mann oder eine Kiste Gold oder irgendwas auch immer. Wir da. Und alles ist weg. Wir sind nur noch eng, wir sind nur noch so, und wir sehen diese Frau, diesen Mann und auch diese Kiste gar nicht wirklich, sondern wir sehen im Inneren etwas, was wir sehen müssen. Und diese Unfreiheit, die im Inneren ist, wenn die wegfällt, ist auch zugleich die Freiheit der Person, die wir begegnen. Ich muss nicht jemanden in eine Kiste packen, weil er so und so aussieht. Ja, das und das ist. Und das geht auch in das Handeln. Und dann entsteht um uns eine Welt mit mehr Harmonie. Und wenn mehr Menschen das machen, entsteht eine Verbindung und mehr Welt von Harmonie. Das ist die These des Zen im sozialen Bereich.
Okay. Wenn wir bei diesem Beispiel bleiben mit der Begierde, so dann gibt es jetzt vielleicht Leute, die sagen, ja, okay, dann läufst du durch den Wald oder gehst in die Stadt und dann siehst du eine hübsche Frau, aber dann hast du keine Begierde mehr. Bleibst du denn aktivlos? Bleibst du denn, hast du dann überhaupt noch einen Drive? Das ist ja auch, also das höre ich immer wieder von Leuten, die das Gefühl haben oder den Gedanken haben, naja, okay, wenn ich jetzt in mir ganz still werde, dass ich dann nicht mehr diesen Drive habe oder eben keine Begierde mehr habe. Und dann gar nichts mehr mache. Ich gar keinen Bock mehr habe, überhaupt irgendetwas aufzubauen, zum Beispiel ein Projekt oder ein Unternehmen oder gute Arbeit zu machen bei meinem Arbeitgeber, wo ich arbeite.
Erstmal ganz wichtig, alle Gefühle sind immer da. Das ist auch eine Begierde, löst sich nicht auf und ich bin vollkommen begierdelos und keine Gefühle mehr, frei von allen Emotionen. Das ist als Mensch, glaube ich, sehr schwer möglich. Das Entscheidende ist die Freiheit.
Das willst du auch gar nicht, oder? Also das willst du doch gar nicht.
Nein, das macht uns in der Fülle aus. Es ist nur die Frage, möchte ich von meinen Gefühlen ferngesteuert werden oder schlimmer noch ferngesteuert werden, ohne dass ich es merke?
Ja, genau.
Und dementsprechend begegne ich jetzt irgendwie diesem Mann oder der Frau oder dieser Holzkiste mit meiner Dimension, die häufig dann auch unheilsam ist. Das ist erstmal ein sehr wichtiger Punkt. Und zum Antrieb ist es so, es gibt zwei Formen von Antrieb. Das eine ist das innere Getriebensein. Also ich will gesehen werden oder irgendwas Bedeutendes sein und irgendwas leisten, irgendwas befriedigen. Imperfektionismus, den man gar nicht befriedigen kann. Und dieses Getriebene ist quasi der Drive. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene, ich bin in einem Zustand von Mitgefühl, von Klarheit und sehe, da ist ein Problem. Der Damm ist ein Meter zu niedrig und wir haben eine Sturmflut ungefähr in 6 Stunden, die Power zu machen, alle Bauern, alle Feuerwehrleute, alles, was geht dahin, und diesen Damm sozusagen um 1 Meter zu erhöhen. Das ist die Intention, die aus einem, die würde ich mal als angemessenes Handeln. Die Stille des Zen führt zu einem kraftvollen, angemessenen Handeln.
Zu dem, was es gerade braucht, oder?
Ja, genau. Manchmal brauchst du nur einen Tee.
Finde ich super gut.
Manchmal brauchst du einen Spaten.
Finde ich super gut nochmal beschrieben. Weil, ja, es gibt so die Hardcore-Unternehmer und Hustler, oder? Die dann sagen, oh, eigentlich wünschte ich mir schon, dass ich ein bisschen mehr entspannen kann. Und wenn sie dann entspannen, dann spüren sie, oh, jetzt verurteile ich mich, weil jetzt entfalte ich nicht mein volles Potenzial, scheiße, ja. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine Angst von, okay, was ist denn, wenn ich zur Ruhe komme? Werde ich dann antriebslos? Sehr schön beschrieben.
Man wird liebevoll. Immer muss ich auch mal innehalten. Ich bin ein Bauer, ich habe den ganzen morgens um 5 aufgestanden, Heu geerntet, in den Stall gebracht, Heuschuber. Und dann ist immer mal Feierabend. Und dann sitze ich mich hin und esse was und sitze irgendwie vielleicht noch in der Abendsonne. Und bin glücklich. Und Erfüllung ist der Schlüssel. Und Erfüllung ist nicht etwas, was uns antriebslos macht, sondern im Gegenteil, das ist sozusagen, das Leben küsst uns dafür, dass wir angemessen handeln. Mhm.
Ja, es ist ein anderer Bewusstseinsraum.
Absolut.
Es ist schwer noch zu beschreiben.
Freude ist drin. Und eine innere Stille. Aber Stille ist auch Dynamik. Das ist Bushido.
Ja, die Stille. Als ich das allererste Mal so wirklich eine Erfahrung gemacht habe von reiner Stille, so würde ich es beschreiben. Also von, da war nichts mehr da, außer Stille. Und Gewahrsein, Bewusstsein. Dann habe ich erst das verstanden, dass Stille gleichzeitig voll ist. Also Leerheit ist gleichzeitig voll und Stille ist gleichzeitig laut. Und Stille ist aber gleichzeitig auch Bewegung. Es ist alles mit drin.
Genau.
Wenn man diese Essenz, die in uns ist, so wirklich einmal so durchbricht, durch Meditation oder durch andere Erfahrungen, holotropisches Atmen, Atemsitzungen, aktive Meditationen, psychedelische Substanzen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die uns mit unserer Essenz, so wie ich sie in meiner Arbeit nenne, in Kontakt kommen lassen, also bewusst in Kontakt. Das ist, wir sind ja immer in Kontakt, es ist ja nicht möglich, außerhalb, also gar nicht in Kontakt zu sein. Aber es ist wie wenn ein Schleier drüber ist, viel Nebel drüber ist und wir diese Essenz, unsere Essenz nicht spüren können, nicht wahrnehmen können. Und Meditation ist ein Weg, Zen ist ein Weg, diesen Nebel langsam aufzulösen. Ja.
Ich würde sagen, Meditation ist der Weg, der sehr, sehr alt ist, diesen Nebel nachhaltig aufzulösen. Es gibt viele Möglichkeiten.
Ja. Ich glaube, das ist so. Was meinst du damit, dass du vielleicht, also nicht nur in der Meditationssitzung selbst, sondern dass man dann
jede Meditationssitzung
im Alltag selbst
Stück für Stück, ohne dass es wieder weggeht. Also diese Klarheit verlieren wir nicht im Alltag, auch wenn der Alltag schwierig ist.
Ja, ich nehme das auch wahr, dass da, weil viele Leute fragen sich ja, okay, ist es möglich, dieses reine Gewahrsein, reine Bewusstsein nicht nur in der Meditationssitzung zu spüren und zu erfahren, sondern ist es möglich, das in dein tägliches Leben hier reinzubringen?
Danke, das ist eigentlich die wichtige Frage dieses heutigen
Sessions.
Ja, ist sehr wichtig.
Und ich mache die Erfahrung, weil ich einfach schaue, wo war ich denn vor einem Jahr, vor 2 Jahren, vor 5 Jahren, und ich mache die Erfahrung, dass das wahrscheinlich schon möglich ist, weil ich, wenn ich es mit einem Licht, wenn ich Bewusstheit mit dem Licht vergleiche, dann mache ich die Praxis, ob es Zen ist oder was auch immer jetzt, ja, Zen ist aus meiner Perspektive einer der effektivsten Wege. Dann mache ich das Und dann merke ich, okay, jetzt wird der Raum wird ein bisschen heller.
Hi.
In der Meditationssitzung. Und dann, wenn ich rauskomme, dann kann es sein, dass das Licht wieder ein bisschen dünkler wird. Wenn ich das aber immer wieder mache, eine fixe Praxis in meinem Leben etabliere, dann merke ich, wie der Raum immer heller und heller und heller wird. Und aufgrund von dem schließe ich, dass es möglich sein muss, auch den absoluten Zustand, lass uns sagen, der Erleuchtung, dass das ein permanenter Bewusstseins-Shift ist.
Ne? Der Zustand der Stille, das ist der Moment, in dem ich jetzt bin mit dir. Außer uns beiden und all dem, was ist nichts. Die Frage ist, jetzt sind wir ja relativ auch still, wir bewegen uns wenig. Wie bekommen wir das in eine Bewegung?
Genau.
Und da gibt es die drei Pfeiler des Zen. Der erste Pfeiler ist Zazen, die Meditation. Ich lerne in der einfachsten und geschütztesten Form auf der Matte, in der bestdenkbarsten Körperhaltung, in diese Stille zu kommen, in diese Kraft. Dann kommt der zweite Pfeiler, das ist der Do. Ich nehme eine Bewegung, die ist einfach, wiederholbar und in diese Bewegung kann ich meine Meditationserfahrung von eben mit integrieren und sie ist auch ein bisschen anstrengend körperlich. Diese Dos sind zum Beispiel eine Kata, indem ich eine Bewegung immer wieder exakt gleich mache und in dieser Gleichheit, in dieser Einfachheit vergesse, dass ich diese Übung machen will, so oder so. Und dann in einen Zustand komme der Einheit mit dieser Bewegung. Ich komme in einen meditativen Zustand mit der Bewegung. Ähnlich wie Kung Fu,
Tai Chi,
Qigong.
Nach Tanzen sein, ne?
Tanzen. Bewegung muss einfach dann, ja, tanzen, aber.
Du lässt dich tanzen.
Nee, das ist der dritte Pfeiler. Nehmen wir Tanzen als Beispiel. Wenn ich jetzt tanze, würde ich sagen, ich bin nicht so gut im Tanzen, aber man würde eine Bewegung üben, die sich wiederholt. Zum Beispiel so ein Drehschritt. Oder beim Schwerziehen immer die gleiche Bewegung. Bis du diese Bewegung vergisst, dich selber vergisst und dann in dieser Bewegung in der Meditation bist. Der dritte Pfeiler, Nichin no Zen, das ist das Chaos. Jede Bewegung ist anders. Das ist das freie Tanzen. Ich lasse mich einfach so bewegen. Das ist quasi dann die Belohnung des Ganzen. Ich brauche keine Form mehr, die Form ist aufgelöst, aber ich bin dennoch in dieser Stille. Obwohl jede Bewegung anders ist. Das sind die drei Pfeile des Zen. Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Stille im Alltag ist der Sinn. Die Stille in der Meditation ist der Anfang, aber die Stille jetzt hier in diesem Moment, wie wir hier zusammen sind, oder Harmonie oder Einheit, wie du es bezeichnest, darum geht's. Und das bezeuge ich und das bezeugt jeder, der diesen Weg lange geht.
Würde ich auch sagen, weil that's the game, oder? Wenn du das in deinen Alltag reinpacken kannst. Yeah. Ja, es gibt eine ganz andere Qualität von Leben. Hi. Ich finde es immer schwierig, Menschen das verständlich zu machen. Mhm. Weil wie willst du jemandem sagen, schau, wenn du anfängst zu praktizieren, wenn du dich anfängst zu beschäftigen mit innerer Arbeit, Bewusstseinsarbeit, Zen, auf einmal kriegst du ein neues Level von Lebensqualität. Mhm. Ja, sagen die Leute, ja, okay, ja, schön und gut, aber kann sich niemand darunter was vorstellen, oder? Mhm. Und ich glaube, das ist die Kunst, etwas so Wertvolles auch so zu verpacken, dass die Packung für die Menschen interessant aussieht.
Das ist die große Aufgabe.
Oder?
Gell? Das ist die große Aufgabe. Und deshalb ist es freudvoll, weil es so viele moderne Meditationslehrer gibt, die auch neue Wege gehen. Gleichzeitig mahne ich an, auch verantwortungsbewusst zu sein, was Traumata angeht und auch zu sehen, dass Menschen nicht alles machen können, sondern eben vorsichtigen Weg mit den Menschen zu gehen. Aber ich denke, es gibt zwei Gründe, warum Menschen diesen Weg gehen. Das eine ist ein innerer Schmerz, den man irgendwann keine Lust hat mehr auszuhalten. Vielleicht auch ein Schmerz, den man gar nicht spürt, aber ich spüre, ich bin irgendwie ferngesteuert. Immer wenn ich in eine große Liebe komme, passieren plötzlich Dinge in mir, die dazu führen, dass diese Beziehung kaputt geht. Oder aber ich gehe in eine Beziehung zu doll rein und klammere. Das ist das Gegenteil davon. Und ich spüre irgendwo, das ist nicht echt. Das bin ich eigentlich gar nicht. Ich möchte in Liebe leben. Oder jemand ist durch eine Angst gesteuert, die er durch Wut und Aggression kompensiert und spürt das irgendwann auch und sagt, nein, Ende. Das ist eine Ebene. Und die andere ist, dass ich so irgendwie ahne, dass das Leben nicht so, dass da noch mehr ist.
Dass noch mehr ist.
Dass da noch mehr ist, genau. Und dann mache ich mich auf den Weg. So.
Ja, ja, stimmt.
Die Neugierde, die Sehnsucht.
Aha, dass es da noch etwas Größeres gibt als ich selbst oder als dieses kleine Ich, was aber gleichzeitig auch ich bin. Ja? Und was ist denn das Ich überhaupt? Wer bin ich? Und da, glaube ich, braucht es auch, nebst Schmerz, der mich motivieren kann, diesen Weg zu gehen, eine Neugierde.
Ja.
Ja, das nehme ich auch wahr. So, eine Neugierde herauszufinden, was wirklich so abgeht und was noch möglich ist in meinem Leben. Ja. Wir haben im Vorgespräch über psychedelische Substanzen gesprochen, weil es ja auch immer mehr und mehr am Kommen ist.
Ich werde damit sehr konfrontiert.
Ja, kann ich mir vorstellen.
In den letzten 2 Jahren hat sich das vervierfacht. Also die Menschen, die herkommen, 4-mal so viele Menschen, die Erfahrung mit diesen Dingen haben.
Ja, kann ich mir vorstellen, weil ich natürlich auch in meiner Arbeit die Erfahrung gemacht habe und ich sie nach wie vor mache, dass zum Beispiel Psilocybin, was im Pilz drin ist, oder LSD, Ayahuasca, das DMT, dass das schon auch sehr interessante Werkzeuge sind, um tiefer mit sich selbst in Berührung in Kontakt zu kommen. Ja. Und da gibt es natürlich jetzt die Leute, die sagen, okay, ich will einen ganzen Trip erleben, ja, und dann nehmen die das einfach irgendwo vielleicht noch in einem Club oder so. Das meine ich, das ist überhaupt nicht das, was ich meine, weil das ist sehr gefährlich. Also allgemein finde ich, wenn man mit diesen Substanzen experimentiert und man nicht weiß, was man macht, das ist gefährlich. Da kann wirklich auch etwas passieren, ja. Aber wenn man weiß, was man macht, mit der richtigen Dosis, sage ich mal, ja, anstatt dass du direkt ein Glas Wein trinkst, trink doch einfach erstmal 1-2 Schlücke und dann schau einfach mal so, naja, was macht denn das mit dir? Finde ich das ein interessantes Werkzeug, ein interessantes Tool, wenn man es, und das ist ganz, ganz wichtig für mich, wenn man es kombiniert mit einer Praxis, also Zen oder Meditation. Das kann sich gegenseitig unterstützen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dadurch meine Meditationserfahrungen tiefer geworden sind und dass ich da Fortschritte gemacht habe. Mhm. Ja, ich habe auch eine Zeit lang viel drum experimentiert, mittlerweile gar nicht mehr so, weil, das ist interessant, weil meine Meditationserfahrungen einfach schon so qualitativ gut geworden sind, dass, also wenn ich früher eine Mikrodosis LSD genommen habe, das ist heute eine Meditation, das ist das Gleiche. Und da wäre meine Frage, hast du selbst schon mal eine Erfahrung gemacht? Und wenn ja, wie war die? Und wenn nein, interessiert dich das?
Also es interessiert mich sehr, weil meine Aufgabe ist, den Menschen zu dienen. Meine Erfahrung, was psychedelische Drogen angeht, beschränkt sich auf Marihuana. Alkohol würde ich da rausnehmen. Ich finde Alkohol sehr grob, hat selten eine Bedeutung, finde ich. Und es ist eher auch manchmal ein Genussmittel und auch in großen Mengen sehr gefährlich, finde ich.
Ist es ja. Die Kontrolle verlierst, gell? Ja,
so aggressiv wie es. Soziale Geschichten. Es gibt so viele Kinder, die durch alkoholabhängige Väter schwer traumatisiert sind. Ne? Sowas haben wir bei Marihuana nicht. Ich habe keine Erfahrung mit psychedelischen Microdosing oder so, weil ich den Sinn für mich nicht sehe. Wenn ich die Augen schließe, ist es reines Licht. Und wenn ich es wieder öffne, ist alles so, wie es ist. Natürlich wie auch mal Chaos und ich bin auch, Emotionen sind so lange da, wir leben. Aber ich habe viele Menschen, die damit kommen und ich erlebe so 3 Kategorien. Die eine Kategorie ist die eine Sensation will, die eine Action will, die irgendetwas Besonderes erleben will. Und das erlebe ich sehr stark, als dass das nach hinten losgeht. Die zweite Problematik ist dann, dass es Menschen gibt, die ein Trauma haben, wo diese Geschichte zu stark und häufig auch zu einer Retraumatisierung führt. Also ich kann nur von außen beschreiben, was mir ging. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die sehr positive Erfahrungen gemacht hat und die sagt, ich weiß jetzt in der Meditation, wo ich hin will.
Ja, ja, genau.
Es ist schon so, dass Menschen, die sitzen sich hier hin und meditieren und haben eben nicht wie ich mit 6 Jahren so eine Erfahrung gemacht. Und was soll das eigentlich? Ja, meine Frau hat gesagt, ich soll mich ein bisschen entspannen. Geh mal zum Meditieren mal hin. So. Und die hören häufig auch auf, weil, wie beim Bodybuilding, man braucht eine gewisse Zeit. Und wenn ich diese Zeit nicht investiere, dann breche ich in der Hälfte ab und es ist nichts passiert. Was mich persönlich interessiert, ich habe keine feste Meinung zu diesem Thema, sondern ich habe mich entschlossen, das zu erforschen, ohne es ich selber muss. Ich brauche es nicht. Wenn ich jemanden vor mir habe, meinetwegen jemand raucht einen Joint und ich nicht, das konnte ich schon früher, dann bin ich genauso stoned wie der. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich mich mit diesen Mitteln nicht so, ich kann das spüren und mein Geist öffnet sich dann auch in diese Weite. Was natürlich auch eine These ist, dass da auch eine Weitung stattfindet. Meine These ist jetzt auch mit der Legalisierung von Marihuana in Deutschland, dass ich glaube, dass mit einer bestimmten Dosierung von Marihuana ein gleicher Effekt erreicht werden kann, wie mit LSD, Ayahuasca und anderen Stoffen, nur ohne dieses Risiko. Das ist eine These. Ich werde jetzt.
Hast du Erfahrung mit Marihuana?
Ich habe Erfahrung mit Marihuana.
Und würdest du sagen, es hat dich in der Meditationspraxis auch schon also unterstützt? Würdest du sagen, gezielt die richtige Dosis Marihuana und dann das Sitzen, die Praxis, das Meditieren, das unterstützt?
Also ich habe zweierlei Erfahrungen mit Marihuana gehabt. Das eine ist sehr früh, als ich noch Kampfsport gemacht habe. Da habe ich irgendwann gemerkt, ich war damals so, also 17 bis 24 war so eine erste Phase, wo ich mit 24 gemerkt habe, mir schwimmen die Fälle weg. Irgendwas macht das, was nicht gut ist für mich. Mhm. Und bin dann habe einen extrem Cut gemacht. Das heißt, ich habe 35 Jahre auf Marihuana verzichtet. Und dann habe ich angefangen, mal Experimente auszuführen und so Microdosing mit Marihuana sozusagen. Also winzige Mengen zu nehmen und zu gucken, welche Auswirkungen hat das auf Meditation. Und mein jetziger Forschungsstand ist der, die direkte Meditation wird dadurch nicht unbedingt gefördert. Aber der Zustand von Hindernissen davor, das heißt, ich kann durch eine kleine Dosis von Marihuana eine innere Spannung auflösen, die über Meditation länger braucht, aber die so weit den Raum öffnet, dass sie auch keine Gefahr darstellt. Und mein Erfahrungsbereich in dieser Ebene sehr gering ist, habe ich natürlich viele Menschen interviewt. Mhm. Und Menschen, die Marihuana nehmen, sind natürlich deutlich häufiger und habe festgestellt, dass es schon sehr viele Menschen gibt, die sehr positive Erfahrungen in der Kombination von Marihuana und Meditation haben. Nur nicht gleichzeitig, sondern es hat seinen eigenen Raum. Also das ist bis jetzt so mein Zwischenstand.
Ja, spannend, dass du das sagst. Ja. Ich kenne die Meditationen auf Marihuana nur in der Sauna tatsächlich. Mhm. Weil manchmal rauche ich auch wenig so und mache dann die Sauna-Sessions, weil ich finde Sauna-Sessions und Meditation mega, mega gut.
Das ist zum Beispiel alte schamanische Schürzhüttenenergie, oder?
Ich finde kaltes Wasser, also Eiswasser zum Beispiel, oder enorme Hitze in der Sauna, ich finde, da kann man unter der richtigen Anleitung sehr, sehr effektiv und auch schnell, würde ich sagen, tiefe Erfahrungen machen. Das mache ich beispielsweise bei mir im Retreat, machen ein 5-Tages-Retreat, wo wir auch
Sound-Sessions genau machen. Das geht mein Weg. Ich stelle die These nochmal im Raum auf.
Ja.
Ich habe schon eine leichte kritische Haltung gegen diesen zurzeit psychedelischen Drogentrend, weil ich zu viele Menschen erlebe mit Retraumatisierung oder es sind, wenn man mal Ayahuasca nimmt, dann ist es doch so, da wird etwas geöffnet, was ich in der Summe bin. Das ist die schamanische Dimension.
Ja.
Und wenn ich das nicht will oder ich das auch nicht aushalte, dann habe ich ein Problem.
Stimmt, absolut. Ich bin ich voll bei dir.
Und das ja. Ist vielleicht mit Schwitzhütte, darf ich das vielleicht mal die Sauna so nennen, das ist nämlich ein altes schamanisches Mittel, oder aber eben mit sehr sanften Mitteln. Da gehört nicht nur Marihuana zu, sondern es gibt auch noch andere Kräuter, die, sagen wir mal, ganz zart nur einen Raum öffnen in uns, so anteasern.
Grüntee? Ja, Grüntee auch, oder?
Grüntee hat eine andere Wirkung. Das ist Energie. Mhm. Also das ist jetzt Energiefreude. Oder? Also wenn ich was vorhabe, ist ein kleines Mini-Doping. Prüfung,
ja.
Für Prüfung, Momiji-Tee, für Sport, Hatsasumi-Tee. Ja. So. Ich glaube, dass wir nicht diese harten Mittel brauchen, die uns auch gefährden, sondern eben sehr weiche. Und das ist auch das gleiche Kritik bei mir auch gegenüber, sagen wir, einer sehr stark säkularisierten Meditation. Da gibt es
eine sehr
säkularisierte Meditation.
Ja, vielleicht kannst du kurz das Wort beschreiben für die Leute.
Heißt, die Spiritualität, den Sinn, den göttlichen Weg rausnehmen.
Genau, also und ganz
flach. Meditation ist einfach nur Selbstoptimierung.
Ja.
Und auch hier geht es den Menschen darum, da ist jemand ein Seminar und hat dann so und so viele Leute, 1000 Leute irgendwie. Und jetzt muss er irgendwie gucken, dass alle Yeah machen und eine tolle Erfahrung machen.
Ja.
Die krass ist. Und diese krasse Erfahrung wird einen Großteil von anderen wiederum überfordern. Also da fehlt die Sensibilität. Und dann kommt es zu Problemen. Und so ist es so, dass es Leute gibt, die sagen, das ist Mutation und gleichzeitig eine Menge schwieriger Fälle haben. Mit Menschen, mit denen sie Seminare machen. Weil das, was sie machen, gar keine Mutation ist.
Ja.
Sie wird nur so deklariert. Und ich glaube, wir könnten vor einem Weg stehen, mit sanften Mitteln den Raum zu öffnen. Ja, so ist ja auch eine Mutation, wenn ich in einer schönen Umgebung bin, ist die Meditation leichter, als wenn ich am Bahnhof meditiere. Mhm. Es gibt Meditationen, wo man auch gut am Bahnhof meditieren
kann. Ja, klar. Geht auch. Aber es ist einfacher.
Ja.
Klar.
Also das, würde ich sagen, ist so mein bis jetziger Forschungsstand.
Mhm. Ja, ich würde da übereinstimmen. Also, wie gesagt, können richtig gute Tools sein, aber oder und, man muss schon ganz genau wissen, was man macht. Und das ist auch nicht für jeden.
Ich würde sagen, das Problem bei Microdosing-Psychedelik ist einfach das Thema der Retraumatisierung.
Genau, ja.
Warum soll man so einen heftigen Weg gehen mit solchen Risiken, wenn es nicht nötig ist?
Kann es auch sanft machen. Mhm. Ja, ich sehe es. Ich bringe gerne noch diese Metapher mit rein. Wenn du jetzt so eine Psilocybin-Session oder so machst, das ist wie, stell dir vor, du springst auf ein Trampolin und dann springst du erstmal so 5 Stockwerke hoch. Aber du bleibst nicht dort, fällst wieder runter. Meditation ist, du gehst langsam auf das erste Stockwerk, stabilisierst dich, kommst auf das zweite, stabilisierst dich, kommst auf das dritte, stabilisierst dich und so weiter und so fort.
Genau, so ist es.
Und betreffend nochmal Marihuana, weil ich das interessant finde auch, weil es jetzt auch legalisiert wurde in Deutschland.
Ja.
Ich habe wirklich tatsächlich nur die Erfahrung mit Marihuana und Meditation in der Sauna, in diesem Zusammenhang. Also nicht, dass wir das am Retreat machen mit Marihuana, das machen wir ohne Marihuana. aber dort habe ich auch schon das Gefühl gehabt, ja, es kann eine Erleichterung sein. Es kann eine Erleichterung sein, tiefer reinzukommen.
Auch hier ist es sehr wichtig, also auch Erfahrung wieder von anderen, die das ausprobiert haben, auch hier wieder Körpergeist mit reinzunehmen. Also das heißt, eine Kata mit reinzunehmen oder einen tiefen Stand. Also den Körper dazu zu bringen, an die Grenze zu kommen. Jetzt durch eine sehr einfache Form.
Aber das hast du in der Sauna. Weißt du, durch die Hitze bist ja, also so geht's mir, da bin ich mit meiner Aufmerksamkeit voll bei den Empfindungen. Also ich gehe in die Körperempfindungen hinein. Die Hitze.
Ja.
Und das wird mein Meditationsobjekt.
Mhm.
Und dann spüre ich, die Hitze wird mein Meditationsobjekt, weil dann wird das richtig, richtig heiß und mein Geist und mein Körper sagt eigentlich so, okay, ich will da raus, ja, und dann lasse ich das los. Und dann ist es so wie die Hitze und ich, alles wird eins, wo ist die Hitze, wo bin ich? Das ist ganz eine spannende Erfahrung, diese Sauna-Meditation.
Das wirklich. Ist eine sehr alte
ja.
Form.
Ja.
Eine sehr alte Form. Ich habe das jetzt durch dich, verstehe ich das.
Also mich hat das extrem weitergebracht und auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die das so noch nie gemacht haben von dem Retreat, die sagen auch, das war eines der Highlights. Also wir machen verschiedene Sachen, ja, Körperarbeit und papipapo, auch, wir arbeiten auch therapeutisch. Aber ich höre immer wieder das Feedback, durch in der Sauna sitzen und durch das so warm wird dann, kann ich meine Aufmerksamkeit viel einfacher auf die Körperempfindungen respektive auf die Hitze lenken und dann schweife ich weniger ab und dann kann ich mich der Hitze hingeben, ich gebe mich dahin, ich sage ja dazu und dann komme ich ein bisschen in einen subtileren Raum rein und dann frage ich immer noch, okay, und jetzt schau mal, wo findet dann die Hitze statt? Weil die Hitze ist ja in mir, in meinem Gewahrsein. Und dann kann man da nochmal tiefere Ebene wahrnehmen. Also so nehme ich das wahr, ja.
Das ist toll, also das freut mich. Es gibt einen Buddha des Feuers, das ist Amida, Namo Amida Butsu. Also der Buddha der Liebe ist gleichzeitig der Buddha des Feuers. Das wäre nochmal interessant.
Ja, das bringt mich gerade auf den Gedanken, du kennst sicher diesen Mönch in, wo war das, der sich angezündet hat?
In Vietnam.
Genau, ja. Dück. Also hast du die Story gehört? Hast du das Bild gesehen von ihm?
Ja.
Da gibt es ein Bild, also vielleicht für die Leute, die das nicht kennen.
Vietnamkrieg, 70er Jahre, genau. Kitchener-Tan ist, mit wem ich verbunden mich fühle und wir uns auch öfter mal getroffen haben. Ja.
Da war es ja so, die Mönche wurden unterdrückt von der Regierung,
ja.
Der Buddhismus. Und dann war es so, dann gibt es dort so eine Kreuzung. Und weil die auf diese Unterdrückung aufmerksam machen wollten, die Öffentlichkeit darüber informieren wollten, dann kamen zwei Mönche angefahren mit dem Auto, da stieg einer aus, setzte sich mitten auf die Kreuzung. Dann kam sein Kollege, brachte ihm ein Benzinkanister, der setzte sich in die Lotuspose. übergoss sich mit Benzin, zündete ein Zündhölzchen an, zündete sich an. Und das Krasse ist, da gibt es ein Bild davon, kann man googeln, ja. Das Krasse ist, der macht keinen Mucks. Sein Gesicht verzieht sich nicht ein einziges Mal. Der bleibt dort sitzen, kein Schrei, kein Mucks, kein Zucken. Und auf einmal fällt er nach hinten. Und die Leute natürlich, boah, die haben das noch nie gesehen. Und dann gab es eben Leute, die das fotografiert haben. Das kam dann zum Westen und dann schlug das eine große Aufmerksamkeit. Und dadurch, ich glaube, dadurch wurde auch dann der Krieg oder respektive diese Unterdrückung natürlich gesehen und dann auch beseitigt letztendlich. Und das bringt mich gerade so auf die, weil du gesagt hast, Feuer, dieses Bild, wo dieser Mönch, also eine, da kann man ja sehen, dass es eben kein Hokuspokus ist. Also ich sage nicht, man muss sich verbrennen, ja, aber was ich sagen will, aufgrund von diesem Ereignis kann man sehen, dass ein Mensch in der Lage ist, so tief mit sich selbst verbunden zu sein, so tief in die Stille zu kommen, dass selbst das Feuer, dass du befreit bist, selbst vom Feuer, vom Körper, der dich verbrennt. Ja? Das finde ich schon krass.
Das ist sehr respektabel, muss ich auch sagen. Das
ist krass.
Also ich selber finde, großes Vorbild sind die alten Mönche und das ist auch ein Vorbild für mich in meinem Leben, mich irgendwann hinzusetzen, in Meditation, die Augen zu schließen und zu sterben. So. Zen ist zu erkennen, Körper und Geist sind abgefallen. Chinjin dazu da go. Wer bist du, wenn du nicht Körper und Geist bist? Und dieser Mönch, so vermute ich, ist in diesem absoluten Modus auf einem sehr hohen Niveau und kann diesen altruistischen Bodhisattva-Weg gehen. Und dann, das hat er für alle Wesen getan, auf einer sehr radikalen Art und Weise.
Ja, krass. Weil du das Sterben reingebracht hast, ich habe mir hier eine Frage aufgeschrieben, die ich dir stellen wollte. Das ist lustig, weil immer wenn ich diese Interviews mache, ich gucke so, ich informiere mich ein bisschen, manchmal über bestimmte Themen ein bisschen mehr, weil ich einfach im Gespräch drin schauen will, was interessiert mich an der Person, was interessiert mich an dir. Aber ein paar Fragen schreibe ich mir manchmal auf, auch nicht immer. Und eine Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe, hast du eine leise Ahnung davon, wie du sterben wirst?
Das können wir nicht, die Zukunft ist offen.
Das ist eine krasse Frage.
Vollkommen frei. Aber
Wunsch.
Ja, ein Wunsch, ganz klar, ich setze mich in die Meditationshaltung, ich spüre meinen Körper, ich spüre auch, dass die Zeit in diesem Körper vorbei ist. Und dann gibt es einen kleinen Impuls, der besteht aus zwei Teilen, die verbinden sich im Herzen und dann verlässt man, es ist vorbei.
Das heißt, dann lässt du los.
Ja. Und ein bisschen freue ich mich drauf.
Das ist eine sehr schöne Vorstellung, wie man sterben kann. So stelle ich es mir ehrlich gesagt auch vor.
Wir wissen es aber.
Ja, wir wissen es nicht. Es kann immer durch Unfall, durch was auch immer, es kann immer irgendwie passieren. Aber meine Vorstellung davon ist auch, also im Idealfall, ja, aber ich nehme es so, wie es kommt, klar, ist auch, dass ich in mir spüre, okay, es ist Zeit, Körper wird älter, ich habe meine Aufgabe erledigt hier. Und dass ich in einer Meditation oder im Bett im Schlaf dann auch loslassen kann. Ja, das wäre schon krass.
Im Schlaf geht's auch, ja.
Hi. Du hast ganz am Anfang davon gesprochen, wie du aufwachst und hast gesagt, am Anfang bist du noch so im Traum. Was ich für mich gemerkt habe, ist durch eine intensive Meditationspraxis, dass man erstens mehr träumt, also dass die Träume einem bewusster werden und dass es sogar möglich ist, auch im Traum ein bestimmtes Level von Wachheit aufrechtzuerhalten. Also das heißt, ich träume und ich weiß, ich bin im Traum und ich nehme den Traum so wahr. Fast so wahr wie diese Wirklichkeit. Man nennt es auch luzides Träumen.
Ja.
Kennst du das? Ist das bei dir so, ja?
Ja, es gibt verschiedene Formen. Das eine ist der yogische Schlaf. Und das andere ist Traum-Yoga. Das sind zwei verschiedene Wege. Der yogische Schlaf ist, dass ich mich hinlege, das habe ich früher in den 80er Jahren viel gemacht, mich hinlege und einschlafe. Dann kommt, schläft ein, beatmen. Erste Ebene des Träumens, aber ich selber bin vollkommen klar und da. Und wach. Das ist yogischer Schlaf. Und Traum-Yoga ist der Weg in den Traum hinein, die spirituelle Praxis weiterzuführen. Das ist im Moment eher, was ich jetzt zurzeit mache, weil der erste Teil ist, im Einschlafen sich bewusst zu sein des Einschlafens. Das ist auch sehr, sehr stark noch yogischer Schlaf. Und dann aber in den Träumen Sutren zu rezitieren und alte Meister zu treffen, die dann so einen Kick geben und einen Raum öffnen. Du hast recht, wenn wir meditieren, wird das Träumen nicht mehr, sondern es wird heller und es wird uns bewusster.
Bewusster, genau, das ist der richtige.
Wir erkennen auch, dass das Träumen nicht so ist, wie als wenn ich setze mich jetzt so dahin und habe da mal so eine Fantasie. Ja? Das Traum hat schon eine Realität. Mhm. Und deshalb würde ich es als eigenes Bardo sehen. Also das Bardo des Lebens gibt es ein Bardo des Träumens. Ich glaube, die Tibeter sehen das auch so. Es hat eine eigene, nicht ganz so starke, aber schon eine Realitätsform.
Ja, eine Wirklichkeitsdimension.
Ja, eine Wirklichkeitsdimension, ja, genau.
Ja, weil das, was du am Anfang gesagt hast, das hat mich voll berührt, dass du gesagt hast, du stehst am Morgen auf und dann reflektierst du nochmal den Traum. Und der
so reinspüren, nicht
genau, reflektieren. Reinspüren.
Welche Emotionen?
Spürst nochmal nach, genau. Ja. Das mache ich auch. Und dann hast du gesagt, der Traum beeinflusst deinen Alltag und den Alltag deinen Traum. Das ist nämlich auch wahr, das ist interessant.
Das löse ich gerade auf, weil ich stehe nicht mehr auf, du hast sonst stehe ich auf. Ich kann sagen, ich kann dir das nicht sagen. Ich kann sagen, dass ich nicht aufstehe. Ich stehe nicht auf, indem ich aufwache aus einem Traum in irgendeine unruhige, emotionale Geschichte aus der Vergangenheit gehe, dann Kaffee trinke, das überdecke, aber im Unterbewusstsein irgendwas arbeite und mein Tag nicht so läuft, sondern eine ganz kleine Abbiegung macht. Sondern erst, wenn ich auch im Liegen in einem vollkommen klaren, hellen Zustand bin, vollkommen frei, stille.
Du verdaust das Erlebte, das Träumen. Mhm. Jetzt im Juni, vom 14. bis 20., ich hoffe, ich habe das Datum richtig gesagt, ja. Im Juni veranstaltest du ja hier auch Retreats. Also ihr veranstaltet ja immer wieder auch Retreats.
Wir machen dauernd welche, aber dieses ist ein besonderes.
Was ist das? Erzähl mir ein bisschen mehr davon. Was macht ihr da?
Mir ist einfach aufgefallen, dass es viele Menschen gibt, die meditieren und wieder aufhören. Und hier und da wird auch geschrieben, dass es Menschen gibt, die meditieren und damit auch mit Sachen konfrontiert werden, die für sie auch schwierig sind. Und deshalb habe ich einen ganzen Monat ausgerufen, Meditation, Körper-Geist-Training. Also ein Training anzubieten, wo die Menschen nicht nur meditieren lernen, sondern vor allen Dingen geerdete Meditation. Eine Meditation, wo wir das Objekt der Meditation der Körper ist. Und wenn wir den Körper durchleuchten und erleuchten, es ist so eine Belohnung. Das geht nochmal über die Erfahrung eines Geist-Ichs hinaus. Wenn ich in einem Zustand von Glückseligkeit und Herrlichkeit in der Meditation bin, rein mental, ist es unglaublich schön, entzückend, verzückend. Aber wenn der Körper es ist eine ekstatische, sinnliche Dimension.
Magnetische Präsenz.
Hi.
Ja.
Und das bedeutet, dass wir relativ schnell durch Meditation, umso mehr wir den Körper mit reinnehmen, umso mehr verändert sich unsere Realität. Und damit auch die Hindernisse unserer Realität. Und deswegen habe ich jetzt einen Monat ausgerufen, wo ich sage, jetzt machen wir das richtig intensiv. Es gibt davor noch ein Bootcamp für die ganz Harten. Und der Termin, den du erwähnt hast, 14. bis 20., das ist wirklich zu schauen, innere Unruhe auflösen, in der Mitte liegt die Kraft öffnen, den Körper mitnehmen und damit mit Freude in die Welt gehen und Dinge verändern, die wir schon immer verändern wollten.
Und das findet hier statt im Zen-Kloster Buchenberg.
Ja.
Kann man hier übernachten dann.
Ja, total schön.
Ja, super. Dann macht ihr natürlich auch die Sessions und Theorie, Praxis, kombiniert ihr das?
Theorie so wenig wie möglich, aber ein bisschen muss sein, aber eben Meditationspraxis abwechselnd mit Körper-Geist-Praxis.
Ja, spannend, interessant. Ich werde mal den Link auch unten in die Shownotes packen, falls das jemand interessiert. Man kann auch einfach dein Zen-Kloster Buchenberg ja auch googeln. Da findet man auch viele gute Informationen.
Für mich ist es sehr wichtig, das zu tun, weil wir müssen ein Signal senden, dass Meditation nicht irgendwas ist wie Popcorn-Essen im Kopf.
Ja.
Wo ich irgendwelchen Plim-Plam-Plom mache und mich wundere, dass ich plötzlich ganz woanders bin, als ich will. Und es gibt auch viele schräge Lehrer. Also der Zen-Weg ist mein eigener Weg. So wie ich selber ja in der Schweiz, ich kann selber auf den Berg steigen, ist gut, aber mit dem Louis Trenker da hochzugehen oder mit dem alten Bergsteiger, ne?
Ja, ja.
Aber hoch muss ich selber.
Tatsächlich, das habe ich letztes Jahr so gemacht, bei der Besteigen des Matterhorns.
Das ist Matterhorn bestiegen.
Ja, ich das Matterhorn bestiegen.
Welche Rute hast du genommen?
Die Hörnli-Hütte. Ja, ja, weil ich hatte, seit ich ein Kind war, 13 Jahre oder 12 sogar, oder, ja, so plus minus dort herum, hatte ich einfach diesen Impuls, ich will da mal hoch. Wow. Und habe mich nie losgelassen. Aber ich habe dann immer wieder das so gesagt, ja, mache ich dann irgendwann mal. Und dann kam die Zeit und habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich es fix. Ich bin auch kein Bergsteiger, aber habe natürlich ein bisschen trainiert dafür und mir dann eben einen Bergführer genommen.
Weil das alleine. Ja, das alleine ist wie das bei Meditation. Man sollte einen Bergführer nehmen, wenn man nicht Matterhorn besteigt das erste Mal.
Das ist eine gute Idee. Und da sind wir auch schon beim Thema Lehrer, Mentor, Lehrer. Mhm. Woher weiß ich, dass der richtige Lehrer, Lehrerin, Mentor für mich ist? Wie erkenne ich das? Wenn da draußen gibt es so viele Leute auf YouTube, sehr laute, leise, wie merke ich das? Wie hast du das gemerkt?
Das erste ist Liebe, Sympathie. Das zweite ist, der ist auch unbequem. Und das dritte ist, er darf mir nicht im Weg stehen. Mein alter Lehrer hat gesagt, es gibt zwei Dinge, die wichtig sind. Sei kein Guru. Also stehe nicht zwischen Schüler und der Ewigkeit, indem du dann dich von hinten von der Ewigkeit beleuchten lässt und also sagen, wow, was ein toller Typ, sondern stehe neben deinem Schüler, geh mit ihm zusammen dorthin. Das ist sehr wichtig. Und das Zweite ist, mein Schwur sozusagen als Zen-Meister ist, dass meine Schüler deutlich besser werden als ich selber. Das ist quasi die Ethik des Zen-Meisters.
Und schöne Ethik, ja. Gefällt mir.
Das ist schon eine innere Ethik, ja. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, dass deine Schüler irgendwann dir in die Augen gucken oder irgendwann auf den Kopf spucken, dann bist du ein schlechter Lehrer.
Ja. Also auf den Kopf spucken, gefällt mir. Aber diese Integrität ist auch ganz wichtig, finde ich. Also, dass der Lehrer auch ein bestimmtes Level oder von Integrität hat, also integer ist.
Ja.
Wahrhaftig ist auch.
Wahrhaftig, ne? Das
ist wichtig, wahrhaftig.
Also, dass er das ist, was er ist.
Ja, genau.
Er kann auch schrullig sein, aber er ist wahrhaftig schrullig.
Ja, ist richtig.
Also, keine Leichen im Keller, ne?
Man
sollte eine Person haben als Meister oder Meisterin, die das, was du siehst, auch ist.
Wie wichtig ist es, ein guter Mentor, gute Coach an der Seite zu haben?
Existenziell. Ich glaube, dass der Weg nicht gehbar ist ohne. Wenn wir mal die letzten 1000 Jahre in Europa angucken und die letzten 1000 Jahre in Asien, wie viele Meister haben wir in Europa oder Meisterinnen? Ich habe da oben christliche Mystik stehen. Da finden wir jetzt mal 4, 5 Stück. Jakob Böhme, Meister Eckhart und so weiter. In Asien sind es Hunderttausende. Und das liegt daran, dass Meisterin auf Meister und Meister auf Schüler, also dieser Weg, dieses Wissen weiterzugeben, so wie Raketenwissenschaft, meinetwegen Space Shuttle oder SpaceX und so weiter. Das ist ja eine Technologie von Millionen von Menschen entwickelt. Und im Osten ist seit 5000 Jahren, ist ja nicht Meditation entwickelt worden, seit 5000 Jahren meditieren die, sondern seit 5000 Jahren wird das weiterentwickelt.
Ja.
Also das wäre jetzt ein langer Vortrag. Aber gerade in den letzten 2000 Jahren hat Meditation gigantische Sprünge gemacht. Und jetzt in Europa sind wir dabei in 9. Wir sind ganz, ganz frisch erstmal. Ja, es gibt viele Verrückte dabei, aber es gibt eben auch ganz wichtige Pioniere. So, wir haben Ken Wilbert mal genannt, so jetzt jemand, der mir hilft.
Ken Wilbert, ja, super. Wer noch? Wer das noch genannt? Also Ken Wilbert, ja.
Ken Wilbert.
Wer sonst noch? Welche Denkerinnen haben dich geprägt?
Sharon Salzburg. Sharon Salzburg, ja. Genau. Und ich würde mal eine Frau wirklich auf den Bergspitze heben, das ist Aya Khema, ganz große Meisterin des letzten Jahrhunderts.
Was macht die gemacht?
Die hat Theravada unterrichtet.
Aha.
Und hat das aber weiterentwickelt, ganz mutig, und ist sicher diejenige, die die Metta-Meditation zusammen mit Sharon Salzberg so in diesen Raum gesetzt hat. Gut, Krishnamurti, solche alten Rama Maharaji, viele.
Rama nach, gut, ja.
Wie heißt er? Dieser mit der Zahnlücke. Ramakrishna zum Beispiel auch. Also das sind gigantische Pfeiler, die auch Pioniere waren, die aber auch neue Impulse, auch Krishnamurti mit seinem meditierendes Quatsch-Geschichte, die alle haben etwas reingebracht, aber es ist noch nicht fertig.
Ja, ja, klar, es wird weiterentwickelt. Es wird auch nie fertig. Was heißt fertig? Es ist nie fertig. Ramana Maharshi hast du angesprochen, finde ich auch ein krasser Typ. Da fällt mir gerade sein.
Ach, sein Schüler, Srima Nirasradatta Maharaj mit Ich bin, dieses.
Ja, genau.
Du kannst nicht wissen, wer du bist, aber du weißt immer am Anfang des Weges, wer du nicht bist,
weil
es nicht der Weg ist.
Ich finde sein Zitat so schön. Er sagt, alles, was im traumlosen Tiefschlaf nicht präsent ist, ist letztendlich nicht wirklich, absolut wirklich. Das würde ja bedeuten, dann herauszufinden, naja, was ist denn im traumlosen Tiefschlaf präsent? Also jetzt, ja, jetzt ist der Körper da, mein Geist ist da, ich habe Gedanken, ich habe Gefühle, ich kann an ein Haus denken, das sind alles so, das ist jetzt da. Wenn ich träume, dann sind ja auch bestimmte Objekte da. Wenn ich in den traumlosen Tiefschlaf bin, dann ist ja gar nichts mehr da.
Genau.
Dann, aber doch ist noch was da. Und was ist denn da? Ja.
Es gibt ein schönes Korn dazu. Wer warst du vor der Geburt deiner Eltern?
Ja. Nichts. Stille. Leere. Alles. Ja. Gibt es etwas, was du gerade lernst, also was du neu lernst? Du bist ja jemand, der sehr viel praktiziert,
ja.
Körper, Geist, Teil deines Lebens. Gibt es etwas, was du Neues lernst oder lernen willst?
Ich lerne gerade schon, das ist nicht ganz, ganz leicht, ich habe es mir leichter vorgestellt. Ich habe erlebt, dass ich durch meine Kindheit und auch die 30 Jahre meines erfolgreichen Wirkens in der Welt, so, also in den ersten 60 Jahren meines Lebens, eine Dimension von Erfolg spüren aufgebaut hat, die auch sehr viel mit Spannung zu tun hat. Und diese Spannung habe ich in den letzten 5-6 Jahren erlebt, ist nicht nur eine geistige Spannung, sondern die hat sich auf den Körper übertragen.
Okay, spannend.
Das heißt, der Körper hat eine innere Spannung über die Faszien, in den Erinnerungen der Knochen, so arbeitet ja auch Somatic Experience, dass der Körper auch ein Trauma sozusagen konservieren kann.
Ja, genau.
Und dass wir zwar im Kopf dann total frei sind, aber es gibt irgendeinen Impuls, der dann über eine Körperemotion unseren Geist wieder ändert. Und diese Ich-Körper-Wahrnehmungsqualität, die mich 60 Jahre geprägt hat, komplett aufzulösen und in eine Ebene zu gehen, die körperlich ein größerer Raum ist. Also ich öffne für mein körperliches Sein einen größeren Raum. Und das habe ich in erster Linie auf Sport bezogen und das hat in den ersten Jahren überhaupt nicht funktioniert. Ich bin immer wieder im Training, gerade was Krafttraining angeht oder Kampfsporttraining, also jetzt beim Privates so, immer wieder in diese alte Energie gefallen, sodass ich diesen mutigen Schritt gemacht habe. Das habe ich noch niemandem erzählt. Ich habe jetzt ein Jahr kaum Sport gemacht, sondern ich mache nur Yoga, Stretching und Chintai, also Körper-Geist-Training, wie so Chinko, also ein bisschen Kung-Fu-artige Kata. Und lerne quasi einen anderen Mental State auf meines Körpers. Und dadurch verändert sich das gesamte System.
Also würdest du sagen, Yoga ist schon nochmal eine gute Sache?
Hi, ganz extrem wichtig.
Ist nämlich spannend. Ich bin nicht so krass im Yoga drin. Ich mache 10 Minuten am Morgen Yoga und das war's. Ja,
aber ich habe das früher auch, die Krafttraining, dicke Arme sind geil, weißt du so, diese Energie so. Und scheiß auf denen und so. Aber irgendwann so mit 58 habe ich gemerkt, ja, früher konnte ich alles Mögliche machen und auf einmal merkst du, das ist ja nicht die Menge der Muskeln, die quasi zeigt, wie jung du noch bist und dass du noch nicht so alt bist, sondern es ist die Spannung und Verspannung.
Ja.
Und das heißt, ich würde jedem Mann raten, ab 50 wirklich neben den klassischen Sportart 50% Stretching.
Ja, Beweglichkeit ist da schon wichtig, gell?
Das ist Vitalität.
Ja.
Und Alter, geistige Enge, körperliche Enge, geistige Enge wird zu einer Spirale.
Was findest du am Menschen anziehend, attraktiv?
Ihr Herz. Die Fähigkeit zu lieben. Das adelt uns.
Und wenn du jetzt mal so ein bisschen schaust, du hast jetzt schon sehr viel aufgebaut hier, erreichst Tausende, Hunderttausende von Menschen mit deinen Videos. Wohin willst du dich verändern in den nächsten 11 Jahren? Hast du deine Vorstellung?
Ich bin noch nicht in meiner Mitte mit mir selber, in der Qualität möglichst viele Menschen in ihrem Herz zu berühren. Da merke ich so, und da bin ich auch gerade an so einem Umbruch, also so sich von diesen Social Media, sagen wir, nicht determinieren zu lassen, sondern seinen eigenen Weg zu gehen, in Resonanz mit diesen Medien. Da versuche ich gerade noch mehr Nähe zu öffnen. und damit natürlich mehr auch zu transportieren. Das ist mein großer Wunsch.
Wenn du sagst, du versuchst, das über Social Media zu machen, ist nicht ganz easy über Social Media, ne? Weil das, was du ja machst, ist eigentlich das Gegenteil von schnell und wild und jetzt noch das Reel mit am besten siehst du noch einen Helikopter, der abstürzt und dann, oder? Alles das Ganze. Das ist ja das Gegenteil.
Aha.
Und das, was ich so herausgehört habe, du möchtest da noch einen Weg finden, wie du das noch besser über die sozialen Plattformen transportieren kannst. Ne?
Ich habe ein bisschen Erfahrung.
Schwer, ja.
Sehr schwer, aber es gab mal eine Situation in der NDR Talkshow mit Eckart von Hirschhausen und Frau Tietje. Und ich habe gesagt, ich gehe zu euch, wir machen das, aber es gibt eine Bedingung. Wir machen eine Minute Stille. Und es war nur in dieser Talkshow, saßen ja rundherum, das hätte ich nicht bedacht, da saßen ungefähr 120 Leute, die einfach so da saßen und in so einem Kreis waren nochmal 8 und die waren alle hibbelig und alle waren irgendwie drauf aus, irgendwie Krach und Lärm und zu klappern und so. Aber ich hatte Eckart als Verbündeten plötzlich und dann haben wir eine Minute in Stille gesessen im Öffentlich-Rechtlichen. Und das hat mir den Mut gegeben, das ist schon ein bisschen her, zu sagen, okay, das mache ich jetzt in Social Media. Und ich glaube, eins meiner meist aufgerufensten Videos, 700.000 oder 500.000, ist eine in der Stille eine Meditation. Ich glaube, 25 Minuten Meditation heißt das einfach.
Habe ich gesehen, ja.
Und man darf sich einfach nicht von diesem Quatsch, wo die Leute denken, hey, so muss Social Media sein, beeinflussen lassen. Im Moment ist die Herausforderung TikTok.
Ja.
Da habe ich noch keine Ahnung, wie das funktionieren soll.
Das ist nochmal ein ganz anderes Feld, du. Zeig du mir.
Aber wir müssen uns einen eigenen Weg daran finden und sehen, das ist ein Geschenk, da mal Menschen zu dienen.
Ja, es ist interessant, dass du das sagst, weil ich nehme auch immer, also ich nehme da mit Social Media nämlich einen Teil in mir wahr, der sagt, weißt du was, scheiß auf das ganze YouTube-Game, scheiß auf Instagram. Und dann aber wieder ein Teil, nee, weil so kann ich ja die Menschen erreichen und durch meine Arbeit sie unterstützen. Das heißt, ich kann da nicht einfach sagen, drauf geschissen, weil dann erreiche ich ja auch die Menschen nicht.
Das wäre auch verrückt.
Die Arbeit wichtig ist. Ne?
Also wenn ich jetzt den YouTube-Kanal nehme, wie viele Menschen habe ich da erreicht? So 8 Millionen. Und so viele Menschen haben dadurch angefangen zu meditieren, kommen hierher, gehen ihre eigene Wege, gehen woanders auch hin. Das Medium funktioniert gut. Und ich glaube, dass wir vor einem Technologiesprung stehen. Und ich glaube, dass TikTok nicht das Medium ist der Zukunft, sondern wir sind ganz kurz davor, dass eine neue Technologie kommt. Ich glaube, dass es, wir sind ja in einer Evolution, also technologische Evolution. Und ich hoffe, wir sind auch in einer Bewusstseinsevolution. Und die Dinge müssen miteinander arbeiten, nicht gegeneinander.
Ja.
Und ich glaube, das neue Medium ist vielleicht eine Ebene, wo wir Meditation noch besser unterrichten können.
Hast du eine Art Ahnung, was das sein könnte? Sprichst du von künstlicher Intelligenz oder Virtual Reality sogar? Oder komplett was anderes?
Das ist natürlich ein heißes Eisen.
Yeah.
Der nächste Schritt ist Vision Pro von Apple.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das auch das nächste Mittel ist. Man läuft mit so einem Koffer vom Gesicht. Ich glaube, dass ChatGPT ein Avatar entwickeln wird, also als ähnliches, das mit uns kommuniziert. Und wir rein audiomäßig quasi, so wie wir heute mit Siri arbeiten, quasi eine Ebene der Kommunikation finden, wo wir mit der liebsten Person, die wir uns vorstellen können und gleichzeitig Vater und Mutter und alles Mögliche, quasi ein Avatar von uns abbildet, mit dem wir eine Kommunikation geben. Was eine sehr gefährliche Ebene ist, weil uns Menschen immens isolieren wird. Und genau da rein aber zu gehen, um auf diese Audioebene und vielleicht auch in der visuellen Ebene, Neuralink, das Grüßen, vielleicht auf dieser Ebene eine Verbindung schaffen können, wo wir mit Menschen emotional, visuell kommunizieren können. Gleichzeitig eine gigantische Gefahr.
Das ist ein großes Thema und auch ein heißes Eisen, wie du selbst sagst. Weil diese ganze Digitalisierung und dann mit Virtual Reality und Brillen und Neuralink, also ich glaube, das ist schon der Weg, den wir gehen werden. Ich glaube nicht, dass wir das wieder umdrehen. Ja, das ist zu spät. Und dann sehe ich natürlich, wie sich die ganze Gesellschaft durch das transformiert. Und ich sehe, da gibt es ganz interessante, gute Möglichkeiten für Weiterentwicklung unseres Bewusstseins. Aber da gibt es auch die Möglichkeit, dass wir in eine andere dunkle Richtung hineingehen können. Seite, das wird schon, anspruchsvoll. Ja,
das ist sehr anspruchsvoll. Aber ich glaube, wir müssen auch den Optimismus bewahren, dass wir als Menschheit das schaffen. Und wir sind sicherlich in einem Clash von schwierigen Situationen zurzeit auf diesem Planeten. Aber wenn wir das mal genau angucken, sage ich immer, viele meckern immer, was alles jetzt gerade so ist, das ist keine Destruktion, sondern eine Disruption. Das heißt, eine Veränderung von alten Dingen, aus der neue entstehen. Wir sind einen gigantischen Zeitumbruch, die es aber in den letzten 300 Jahren auch gegeben hat. Die Französische Revolution war ein Zeitumbruch oder der Erste Weltkrieg war ein Zeitumbruch und so weiter. Oder Karl Marx. Das sind große Veränderungen oder die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Und wir stehen nur zum ersten Mal vor so einer globalen Ebene. Und da gibt es natürlich alles Mögliche und wir werden sehen, was sich da durchsetzt. Aber umso mehr mit einem guten Herzen. Ich glaube an die offene Gesellschaft, dass wir am Ende das Spiel machen werden. Dafür habe ich auch Gründe. So. Weil die offene Gesellschaft fördert ganz viele individuelle Menschen, die ganz viele Lösungen haben, die sich auch verbinden können. Wie sagte mal Churchill, glaube ich, totalitäre Systeme sind immens schnell, aber sie machen auch sehr schnell Fehler, die nicht korrigierbar sind.
Ja, ja.
Demokratien sind langsamer, aber können auch besser auf Fehler reagieren oder auch Dinge ausgleichen. Ich hoffe, dass das so sein
wird. Absolut, absolut. Aber dafür müssen wir die Demokratie weiter stärken, stabilisieren und auch weiter entwickeln und auch so weiter aufbauen. Ja.
Absolut, das ist immens wichtig.
Ja, ja. Ja. Das sehe ich aber auch eine gewisse Tendenz aktuell, die in die andere Richtung gehen kann. Aber ich glaube, letztendlich sehe ich so wie du, dass wir in 30 Jahren in einem Leben, in dem wir mehr Möglichkeiten haben, wir uns weiterentwickelt haben, in dem unser letzter Gast, der Ali, hat so schön gesagt, in dem es keine Rolle mehr spielt, bist du jetzt Mann, bist du Frau, bist du schwarz, bist du, welche Nationalität hast du?
Das ist schon lange
darüber hinaus. Welche Universität,
alles, ja, alles völlig alles egal.
Ja, ja. Vielleicht so zur Abschlussfrage, wenn du 2050 anschaust, stell dir vor, du reist in einer Zeitmaschine, 20 Jahre in die Zukunft, kann super viel passieren, also 30 Jahre in die Zukunft. In welcher Welt leben wir? Aus deiner optimistischen Perspektive heraus, also wenn sie dann optimistisch ist in den 30 Jahren, weil ich glaube, es wird zuerst noch mal ein bisschen unangenehm, aber das ist Teil des Prozesses, dieses Wandlungsprozesses. Und eben gerade auch darum ist es so wichtig, einen Weg zu finden, in dem wir innere Stabilität aufbauen können, durch die Arbeit von dir zum Beispiel, durch Zen oder Meditationspraktiken. Aber wo stehen wir als Menschheit 2050, wenn ein Kind geboren wird, welche Welt lebt es auf?
Ich kann sagen, ich nehme jetzt allen Optimismus, den ich habe. Ich kann aber auch sagen, es ist eine Notwendigkeit, denn die Singularity, also die digitale Singularity, die explosionsartige Entwicklung von Technologien, Firmen mit künstlicher Intelligenz, braucht keine 30 Jahre mehr, sondern 5 bis 8. Also in den nächsten 5, 8 Jahren wird alles auf den Kopf stellen. Deshalb denke ich, in 30 Jahren fühle ich mal, spüre ich mal, wünsche ich mir, mögen alle Wesen glücklich sein, in Liebe und in Frieden leben, kollektive Erleuchtung. Das heißt, dass wir in der Lage sind, in verbundenen Teams zu agieren, dass wir noch nicht sind. Wir können nur über die Sprache sagen, wir einigen uns auf einen Begriff, wir reden jetzt über Noah Harari und Homo Deus und du siehst das so, ich sehe das so. Am Ende wissen wir aber noch nicht genau, wie siehst du das, wie sehe ich das. Wir können nur über diese Hilfsmittel agieren. Und kollektive Erleuchtung bedeutet, dass wir in einem Zustand der Stille den anderen so komplex wahrnehmen, dass wir auch Inhalte wahrnehmen, die wir dann auf einer nonverbalen Ebene, auf einer intuitiven Ebene weiterentwickeln können. Und daran arbeiten wir im Kloster. Wir arbeiten hier mit Miniteams, 3 Teams, die im Schweigen oder mit sehr wenig Reden kreative Prozesse in Gange setzen,
geil,
die auf einer anderen Ebene agieren.
Geil. Also du gehst davon aus, dass unsere Kommunikationsfähigkeiten verfeinert werden, angepasst. Das macht aber auch Sinn, wenn wir die Evolution anschauen. Das geht ja nur in diese Richtung.
Wir reden über die Liebe und das sind 798 verschiedene Möglichkeiten und Vorstellungen. Wir brauchen ja ein halbes Jahr, um überhaupt rauszukriegen, welche wollen wir uns jetzt einigen. Wenn wir aber unser Herz öffnen, spüren wir, der andere ist da, ist liebevoll. Ich bin auch da und liebevoll. Wir sind verbunden. Und auf dieser Ebene Inhalte zu bewegen, die wir auf einer kreativen, kollektiven Ebene gemeinsam gestalten. So. Die haben dann nicht mehr die Ebene der Übersetzung in ein Wort oder eine Formel. Und da haben wir erste kleine Fortschritte.
Love it. Love it. Letzte Frage. Ein Satz. Kannst du auf ein Werbeplakat packen? überall am Brandenburger Tor, in Zürich siehst du es, in Dubai, im Times Squares. Und natürlich kannst du auch grafisch das Bild so, das Werbeplakat so anpassen, wie du willst. Du kannst einen Satz draufpacken, eine Grafik. Was kommt da von dir?
Ich gehe tief in den Buddhismus und sage einfach, möge ich selber vollkommen glücklich sein, in Liebe und in Frieden leben und mögen alle Wesen glücklich sein, in Liebe und in tiefem Frieden leben.
So sei es. Hi. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir, das war sehr, sehr schön. Große Freude.
Geil, super, das war jetzt guten Flow. Danke.
Schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. YouTube-Kanal hier abonnieren, Spotify, iTunes einmal abonnieren. Und wenn du uns unterstützen möchtest, dann kannst du das ganz einfach tun, indem du diese Episode bewertest, kommentierst, den Podcast mit deinen Liebsten teilst. Und so können wir gemeinsam weiter wachsen und dann auch weitere interessante Gäste einladen. Schön, dass du da bist. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Mach's gut, dein Patrick. Bye, bye, tschüss.